Auf Seele Gott zu loben, das ist so eine schöne Aufforderung. Und ich habe vorne mehrere Stimmen sogar gehört, also mehrstimmig das Lied sogar gehört. Und das finde ich noch mal schöner. Habe ich auch lange nicht mehr gesungen. Um Loben geht es auch in der Predigt. Ich möchte nämlich gerne eben über diesen Psalm 139 reden, hat Oliver ja schon angekündigt. Das ist eigentlich ein Lobpsalm. Beziehungsweise ich möchte über Teile aus diesem Psalm reden, nicht den ganzen Psalm. Wie gesagt, es ist ein Lobpsalm und bevor ein Lobpsalm gesungen wurde früher, gab es oft einen Klagepsalm oder einen Bittpsalm, ein Bittgebet, eine Klage, eine schwierige Situation. Und danach wurde dann gelobt, weil die schwierige Situation aufgelöst wurde. Und in dem Psalm hier ist es so, dass das wohl auch so war. Und der Psalmist, der wiederholt nochmal einen Teil von dieser Bitte oder von dieser Klage in Psalm 139. Also im Lobpsalm wird nochmal ein Teil dieser Klage eingeschoben, um nochmal dran zu erinnern, worum ging es denn eigentlich? Warum lobe ich denn eigentlich? Ich möchte diesen Klageteil heute weglassen. Nicht deswegen, weil Klage nicht sein darf. Klage darf sein, Klage soll sein. Und ich werde auch ein Stück weit diese Klage in der Predigt aufgreifen. Aber ich habe den Eindruck, dass unser Denken anders funktioniert als das Denken der Hebräer damals, die den Psalm zuerst geschrieben, gesungen haben. Ich glaube, bei uns würde diese Klage, dieser Klageteil sehr stark das andere überlagern. Im hebräischen Denken funktioniert das, dass man das so nebeneinander stellt und aufgreift. Die Klage und die Bitte, die der Psalmist formuliert, die klingt aber in unseren Ohren recht hart, finde ich. Und vielleicht auch grausam, vielleicht verstörend. Das ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man die Situation des Psalmisten sich vor Augen führt. Der war in Todesnot. Der war auf der Flucht, wahrscheinlich unschuldig auf der Flucht. Und für ihn ging es um Leben und Sterben. Für ihn ging es um Selbstüberleben oder seine Verfolger, seine Feinde, dass denen was passiert. Und deswegen schickt er eine Bitte, eine Klage zu Gott, dass er ihm hilft, die recht drastisch formuliert ist, für unsere Ohren auf jeden Fall. Und ihm ging es darum, ihm, der unschuldig verfolgt wurde, ging es darum, gerettet zu werden. Also nicht in erster Linie, so wie die Worte klingen, dass er den anderen Schlechtes wünscht, sondern er wünscht sich Rettung. Und weil das eben ja vielleicht für unser Denken ein bisschen schwierig ist, so nachzuvollziehen. Also wir haben eher so dieses griechische Denken, das andere ist eher hebräisches Denken. Also wenn ein Hebräer diesen Psalm gehört hat, ist das gar nicht so drastisch unbedingt im Lobpsalm rübergekommen. Deswegen möchte ich diesen Klageteil weglassen. Also nicht, dass sich irgendjemand wundert, aber ich bitte euch, lest euch zu Hause den Psalm mal ganz durch, auch mit diesen drastischen Klagestellen. Und haltet euch dabei vor Augen, es geht dem Psalmisten nicht darum, dass dass den anderen Schaden zugefügt wird, sondern es geht ihm darum, dass er Rettung erfährt durch Gott. Also deswegen heute nur Auszüge aus Psalm 139. Und dazu sehen wir einige Bilder, die der Teamkreis vor einiger Zeit fotografiert hat oder ein kleiner Teil vom Teamkreis. Es waren viele nicht da, es war nur eine kleine Runde. Aber die Bilder habe ich hier aufgegriffen. Es gibt zu jedem Vers oder zu ein, zwei Versen jeweils ein Bild. Und ich habe die Sarah gebeten, dass sie uns die Verse dazu vorliest, damit er die auch mit einer anderen schönen Stimme nochmal hört. Genau, wir legen los.
Herr, du erforschest mich und kennest mich.
Wer forscht, hat Interesse an etwas, ist neugierig auf etwas. Gott interessiert sich für dich. Und zwar so sehr, dass er Forschungen betreibt, um dich kennenzulernen. Er kennt dich. Er weiß, was dich bewegt, was dich freut, was dich nervt, was dir Angst macht. Der Psalmschreiber war auf der Flucht. Wahrscheinlich wurde er zu Unrecht angeschuldigt. Sein Leben steht auf dem Spiel. Wenn er sich von Gott erforschen lässt, dann kommt seine Unschuld zutage. Was für eine Hoffnung steckt für ihn, aber auch für uns heute darin, wenn Gott die Untersuchung leitet und ihn freispricht.
Ich sitze und da stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne.
Gott weiß, was du tust. Ist das beunruhigend für dich? Muss es gar nicht. Er ist doch nicht irgendein Verfolger, ein Spion, die Stasi oder jemand, der dir auflauert. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr, wie dich kein Mensch lieben kann. Ja, er kennt auch die blinden Flecken, die Leichen in meinem Keller, meine wunden Punkte. Das ist mir manchmal auch peinlich. Muss es aber eigentlich gar nicht. Sein Ziel ist es nicht, Salz in meine Wunden zu streuen, mir meine Fehler vorzuhalten oder sie zu bestrafen. Er will meine Wunden heilen. Er will Veränderung an mir ermöglichen, wenn ich das zulasse. Und auch an dir, wenn du das zulässt. Er versteht mich von ferne. Hast du schon mal versucht, jemandem etwas zu erklären, das die andere Person einfach nicht verstand? Also ich meine jetzt nicht die Lehrer nur unter uns, sondern viele machen, glaube ich, solche Erfahrungen. Eine Aufgabe, ein Sachverhalt, den man versucht zu beschreiben. Es scheint dir doch so logisch zu sein. Aber egal, wie du es versucht hast, das zu erklären, es ist nicht verstanden worden. Oder beim Arzt, der dich untersucht und fragt, ob der Schmerz pochend, stechend, stumpf oder sonst irgendwie ist. Wo bitte liegen da die Unterschiede? Wie sollst du erklären, was der Arzt verstehen soll? Oder deine Gefühle. Wie beschreibe ich die, sodass der andere sie versteht? Vielleicht haben dir auch die Worte gefehlt. Wie kann man das beschreiben? Welche Worte passen denn da? Ich verstehe es ja vielleicht selbst noch nicht mal so richtig. Oder nein, so habe ich das ja gar nicht gemeint. Ich meine das doch anders. Wie frustrierend kann das sein? Und wie gut tut das, verstanden zu werden, wenn man nicht groß erklären muss, sondern der andere gleich weiß, was gemeint ist. Gott versteht deine Gedanken von ferne. Er denkt an dich und weiß, was du denkst. Gott versteht dich gleich. Er versteht dich besser, als du dich selbst verstehst, weil er dich gemacht hat. Er ist kein Softwareentwickler, der von der Größe der Aufgabe überholt wird und dann Fehler macht. Da muss nichts nachgebessert werden, ein Update entwickelt werden. Und hinterher weiß doch niemand so richtig, warum es funktioniert oder nicht funktioniert. Oder warum es immer funktioniert, außer manchmal. Gott versteht dich. Ganz.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Gott kennt deine Wege, egal wo sie hinführen. Nicht nur die, die hinter dir liegen, nicht nur den Weg, auf dem du gerade gehst oder stehst. Er sieht auch den Weg, der vor dir liegt. Und die vielen anderen möglichen Wege, die daneben sind. Wenn dein Weg gerade zu langweilig ist, dann sag es ihm. Er kennt die abenteuerlichsten Pfade. Und wenn dein Weg dir gerade zu steinig ist, rede mit ihm. Er kennt auch einen gemütlicheren Weg. Vielleicht zeigt er dir ihn. Vielleicht hält er es aber auch für richtig und wichtig, dass du den anstrengenden Weg gehst. Wichtig für dich oder für jemand anderen. Aber er ist um dich herum. Er ist ganz dicht bei dir. Er kann dich stützen. Und wenn du fällst, dann kann er dich schützen. Ob du liegst oder gehst, ob du zu Hause bist oder unterwegs oder an einem Ort, der dir gar nicht gefällt. Er ist ganz dicht bei dir. Was für ein Trost für den Psalmschreiber. Wahrscheinlich schreibt er hier nicht von einer Hoffnung, die er für die Zukunft hat, sondern eben von einer Erfahrung, die er schon gemacht hat. Es ist ein Lobpsalm, den er singt. Und die sang man in der Regel, nachdem ein Klagepsalm gesungen wurde und nachdem man erhört wurde oder nachdem die Not sich gelichtet hatte. Er war in großer Not und Gott kannte den Weg. Deshalb kann er jetzt davon berichten.
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest.
Manchmal liegt mir ein Wort auf der Zunge und ich bekomme es einfach nicht über die Lippen, weil es mir nicht einfällt so richtig oder die genaue Formulierung fällt mir nicht ein oder weil es meinen Stolz kränkt, das zu sagen, von dem ich eigentlich genau weiß, ich müsste es sagen. Oder weil ich mir unsicher bin, ob es richtig ist, es auszusprechen. Bei Gott muss ich das Wort nicht herausbekommen. Wenn es mir nur auf der Zunge liegt, wenn ich es nur denke, versteht er mich. Kein Wort, das du, Herr, nicht wüsstest. Herr, das heißt übersetzt, ich bin für dich da. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, der für mich da ist, nicht wüsstest. Ich muss nicht meine Zunge herausstrecken, damit Gott mühsam untersuchen und erkunden kann, was ich ihm sagen will. Er rät nicht, was ich ihm sagen will, oder würfelt zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten. Gott versteht auch nicht nur die Hälfte und denkt sich den Rest dazu. Wie sehr bin ich da schon beim Menschen auf die Nase gefallen, weil sie sich genau das Falsche dazu erdacht haben oder weil ich mir das Falsche dazu erdacht habe. Gott, du weißt, was ich meine, auch wenn ich etwas anderes sage. Du weißt es. Gott wusste um die klagenden Worte des Psalmisten. Gott hörte seinen Hilferuf. Und er weiß auch um deine Worte, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Wie ein Blätterdach, das Schatten spendet. Wie ein Regenschirm, der mich nicht nass werden lässt. Wie ein Airbag, der den Aufprall auffängt. Wie ein Helm, der den Schlag von meinem Kopf fernhält. Die Knieschoner, wenn ich falle. Die Strandmuschel, die an einem windigen Tag feine stechende Sandkörner abhält. Die Sicherheitsschuhe, die meine Zehen schützen, die Schnittschutzhose, wenn ich allzu waghalsig mit der Motorsäge hantiere. Wie eine Umarmung, die gut tut. Eine kühle Hand auf einer fiebrigen Stirn. Die warme Kuscheldecke an einem kalten Tag. So ist Gott. Aber warum treffen mich dann trotzdem so viele Schläge? Warum tut es trotzdem weh? Weil man sich trotz Airbag bei einem Unfall manchmal verletzt. Weil auch der Schatten eines Baumes nicht verhindert, dass es heiß wird. Weil auch ein Regenschirm nicht allen Regen abhält. Diese Erfahrung kennt der Psalmschreiber. Der war in Not, auf der Flucht, hatte Angst um sein Leben. Der hat mit Sicherheit so manche Blessur und so manchen Nachteil auf sich nehmen müssen. Die gehören zum Leben dazu. Und wenn ich ehrlich bin, helfe ich wahrscheinlich sogar manchmal mit, dass andere Verletzungen abbekommen. Ich glaube, manche Verletzung, die wir erleben, mancher Stich, der unser Herz trifft, geht vorher schon durch Gottes Herz. Viele Stiche, die uns treffen, die hat er bereits abgefangen und abgemildert. Er leidet mit uns. Er spürt unseren Schmerz mindestens so sehr, wie wir ihn selbst spüren. Aber warum hält er dann nicht alles von uns fern?
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen.
Ich kann weder wirklich begreifen, warum Leid zu unserem Leben dazugehört, noch kann ich begreifen, dass ich ihm so wichtig bin, dass er mit mir leidet und dass er mich für wert erachtet, sich für mich einzusetzen. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das alles etwas zu hoch. Ich kann Gott oft nicht begreifen, weil er höher ist als ich. Zumindest nicht bis ins Letzte begreifen. Ich kann es nur glauben, was er mir sagt. Und ich kann versuchen, mich auszustrecken nach dem Licht, was von ihm ausgeht. Auch die Bibel ist voll von Menschen, die Gott nicht wirklich begriffen haben. Aber wenn sie ihm vertrauten, wenn sie sich auf ihn einließen, es ausprobierten, dann sind sie meist am besten gefahren.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Verstecken kann ich mich nicht vor Gott. Kein Land der Erde, in dem er nicht ist. Keine Sprache der Welt, die er nicht versteht. Das könnte bedrohend wirken. Nirgendwo bin ich sicher vor Gott. Aber wenn ich mir klar mache, dass er die Liebe in Person ist, dass er mir nichts Schlechtes will, sondern dass er eine lebendige Beziehung zu mir will, dann muss mich das nicht bedrängen. Im Gegenteil, dann kann mir doch eigentlich gar nichts Besseres passieren, als dass er überall schon auf mich wartet. Gott selbst, ein liebevoller Vater, der Beste, den man sich nur vorstellen kann, eine tröstende Mutter, die besten Tröstrezepte der Welt kennt. Gott selbst erwartet mich. Sehnsüchtig. Willst du vor seinem Angesicht fliehen? Oder willst du das Geschenk annehmen, sein Kind zu sein?
Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Gott ist an Orten, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Entfernungen spielen bei ihm überhaupt keine Rolle. Am traumhaftesten Ort dieser Welt, da ist er. Und am gottlosesten Ort dieser Welt genauso. Es kann eigentlich gar keinen gottlosen Ort geben, weil man Gott nicht so schnell los wird. Es kann nur Orte geben, an denen er nicht angenommen wird, an denen keiner nach ihm fragt. Er drängt sich nicht auf, er bietet nur an. Und selbst mit dem Tod ist seine Liebe noch nicht vorbei.
Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Eine Hand musst du ergreifen, wenn sie dich führen soll. Wenn du nicht einsteigst ins Rettungsboot, dann bringt es nichts. Ob es hält, merkst du erst, wenn du es ausprobierst. Eigentlich erst dann, wenn der Sturm das Boot hin und her wirft. Wenn du seine Hand ergreifst, heißt das nicht, dass es nicht auch manchmal über fast unüberwindbare Felsen geht. Aber Gott will dir darüber helfen. Wenn du ins Rettungsboot einsteigst, heißt das nicht, dass der Sturm gleich vorbei ist oder dass du nicht nass wirst. Aber es ist der Anfang der Rettung. Das gilt, egal wo du bist. Er ist am entferntesten Punkt am Horizont. Wenn der Tag dämmert, dann war er in der Nacht schon da und weiß auch, was der neue Tag bringen wird.
Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
So sehr mein Weg im Dunkeln liegt, du, Gott, hast den Durchblick. Licht und Finsternis, was ist das schon für dich? Du selbst hast sie erschaffen. Du bist der Schöpfer dieser Welt.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Wie verrückt das klingt, dass du dir jeden von uns ausgedacht hast. Jeden ganz individuell. Keiner von uns ist genau so wie der andere. Selbst Zwillinge sind verschieden. Und jeden von uns wolltest du genau so machen, wie wir sind. Da gibt es keine B-Ware, da gibt es keine Restposten. Du hast dir etwas dabei gedacht. Bei jedem von uns. Jeder von uns ist ein Volltreffer. Manchmal braucht mein Leben ein wenig Hilfe, das zu verstehen.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Da steckt der Gedanke hinter, dass du den Menschen aus Staub der Erde geformt hast. Und das, was anderen verborgen ist an mir, was manche vielleicht mit der Zeit entdecken, das war dir von Anfang an klar. Jeder Tag meines Lebens, jeden Tag kanntest du. Deine Augen sahen mich, wie ich war, sie sehen mich, wie ich bin, und sie sehen mich, wie ich sein werde. Vielleicht hast du liebevoll gelächelt, als du bei manchen von uns gedacht hast, der wird irgendwann mal seine Haare verlieren, das sieht witzig aus. Vielleicht hast du dir voller Vorfreude die Hände gerieben, als du dir ihre süße Stupsnase vorgestellt hast, wenn sie ein paar Jahre älter ist. Vielleicht haben sich deine Augen kurz geweitet, als du an seinen Sixpack gedacht hast. Oder den Speckmantel, der irgendwann darum herum wächst. Vielleicht hast du dir vor Freude auf die Schenkel geklopft, als du dir ihn vorgestellt hast, wie er voller Ausdauer und Liebe, manchmal auch etwas verzweifelt, auf den Knien hinter den Enkelkindern herkrabbelt. Oder wie er sehnsüchtig darauf wartet, dass Mama von der Arbeit kommt, um ihn abzulösen. Du kanntest sie alle schon im Mutterleib, uns alle. Und vielleicht ist dir eine Träne über die Wange gelaufen, als du dir vorgestellt hast, wie schwer das einmal sein wird, was er zu tragen haben wird. Du kanntest diesen Tag schon, bevor er geboren war. Vielleicht hast du dir den Termin rot angestrichen in deinem Kalender, weil du wusstest, dass er ab da besondere Aufmerksamkeit braucht, deine Liebe besonders nötig hat. Vielleicht hast du sogar einen anderen Menschen extra deshalb geschaffen oder darauf vorbereitet, um dann da zu sein.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß?
Ach Gott, ich verstehe so vieles nicht. Warum lässt du manches zu und anderes tust du nicht? Warum gibst du manchen Menschen Macht, die doch nur auf ihren eigenen Nutzen und ihr Ego bedacht sind? Und auf andere wird nicht gehört, obwohl sie doch so kluge Gedanken haben. Manche trauen sich selbst nichts zu, dabei hast du doch so viel in sie hineingelegt. Gott, du solltest mich mal fragen, was du tun und lassen sollst. Ich könnte dir ein paar gute Tipps geben. Ich habe inzwischen einiges an Lebenserfahrung gesammelt mit meinen 39 Jahren. Oder meinen 60 Jahren. Oder meinen 80 Jahren. Ach, du bist viel älter, lebst wortwörtlich schon ewig. Okay, und du hast gemacht, was ich nur zu verstehen versuche. Ich muss es wahrscheinlich zugeben, deine Gedanken sind zu hoch für mich, zu kompliziert. Und wenn ich an so viel denken müsste wie du, was für eine Last wäre das für mich? Das wäre erdrückend. Keine Waage der Welt würde das aushalten. Kein Taschenrechner der Welt kann die Zahl der Gedanken anzeigen, die du in jedem Moment fest im Griff hast.
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir.
Wie der Sand in der Wüste. Unzählbar. Nicht mal wiegbar, So sind deine Gedanken. Ich kann nur darauf vertrauen, glauben, dass sie gut sind. Ich kann es nur hoffen, weil es für mich zu hoch ist. Manchmal verliere ich mich in meinen Gedanken. Sie fangen an zu kreisen. Sie rinnen durch meine Finger wie Sand. Und wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Oder besser, du bist noch immer bei mir. Du verlierst die Geduld nicht mit mir, wenn ich versuche, den Sand zu zählen. Du bietest mir deine Hand an, wenn ich in meinem Gedankensandeimer versinke. Du willst ihn mir tragen helfen, weil deine Gedanken so viel mehr sind. Da kommt es auf einen Eimer mehr nicht an. Kann ich das glauben? Kann ich an dich glauben? Kann ich dir glauben und dir vertrauen und mein Leben auf dich ausrichten?
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
Du weißt, ob ich es ernst meine mit dir oder nicht. Herr, du weißt, ob ich dir vertraue oder nicht. Du weißt, ob ich dir vertrauen will oder nicht. Ob es mir vielleicht schwerfällt, obwohl ich es doch will. Ob ich dir zwar vertrauen will, aber es vielleicht manchmal nicht kann. Oder ob ich gar nichts mit dir zu tun haben will. Der Psalmist war auf der Flucht. Nicht auf der Flucht vor dir, sondern auf der Flucht vor Menschen. Er wurde unschuldig verfolgt. Wenn du sein Leben geprüft hast, sein Herz geprüft hast, dann hast du erkannt, was er meinte. Du hast erkannt, wo er falsch verstanden wurde oder wann Lügen über ihn erzählt wurden. Wenn du ihn gerichtet hast, dann war ein klarer Freispruch die Folge. Jesus Christus, prüfe auch mein Herz, prüfe auch unser Herz. Du willst auch uns freisprechen.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.
Und wenn ich Fehler mache, wenn ich gegen deinen Willen handle, wenn ich mich immer wieder von dir entferne, dann zieh mich zurück zu dir. Zeige mir den richtigen Weg. Zeige mir die Ausfahrt, die hinausführt aus diesem Teufelskreis. Du selbst hast den Weg gebaut zu dir. Du selbst hast mit ausgebreiteten Armen am Kreuz gehangen, um uns den Weg zu dir zu zeigen. Und der Weg war nicht zu Ende im Tod am Kreuz, sondern er fing da erst richtig an, als du den Tod besiegt hast. Zeige uns immer wieder den Weg, der zu dir führt. Leite du uns, begleite du uns. Vielleicht ist dies unser Klagepsalm. Aber mit dir, auf deinem Weg, da wird er zum Lobpsalm. Amen.